Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 4.
Diese Zustände sind untragbar. Ich werde in Exeter darüber berichten. Hier muss geholfen werden.
Ach Herr, das nützt doch nichts. Wie oft haben wir schon Boten zum Bischof gesandt? Vergebens.
Wisst ihr, ich kenne die Armenviertel von Exeter. Die sind wahrlich erschütternd. Aber sie sind nichts gegen diese Armut in dieser stummen, abgeschiedenen Landschaft hier draußen.
Meint ihr?
Hier helfen keine Sonntagspredigten. Hier braucht es konkrete Unterstützung.
Ach.
Im Ernst?
Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht einmal das Gebetsbuch brauchtet. Könnt ihr das alles auswendig?
Ich musste schon oft genug die Sakramente spenden. Ja, leider. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja auch die Strafe. Die Strafe dafür, dass sich unsere Vorfahren von Gott abgewandt haben. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht braucht es das ja, damit wir uns wieder der Allmacht Gottes bewusst werden.
Der Allmacht?
Oh, entschuldigt. Bitte so. So habe ich das nicht gemeint.
Na, schon gut, Herr. Ich verstehe euch schon. Vielleicht nimmt euch das ja sogar mehr mit als mich. Wisst ihr, ich habe allein 3 Söhne im letzten Krieg gegen das Nordkalifat verloren. Sie wurden gefangen und enthauptet. Von meinen Kindern lebt nur noch John. Und wer weiß, was Gott mir noch weiter bestimmt hat.
Bitte, nochmal. Ich habe das eben nicht persönlich gemeint.
Wisst ihr, Pfarrer Lacey, also der hat uns gesagt, dass das mit der Strafe, der Armut, dem Sterben, dem Fieber, dem Krieg, dass das so nicht stimme. Also, dass das nicht Gottes Wille sei, sondern nur der Kirche.
Moment. Was hat er gesagt?
Ja, vielleicht habe ich das ja auch noch falsch verstanden. Ich will auch nichts sagen, denn Pfarrer Lacey war ein gottesfürchtiger Mensch. Oh ja, das war er. So wie ich George Revel heiße.
Gleichwohl, könnt ihr noch einmal sagen, was der Pfarrer gesagt hat?
Ja, wir sind da. Ich danke euch, Hochwürden. Ich danke euch sehr.
Moment.
Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe es sicher falsch verstanden.
Aber...
Gott zum Gruße und reitet bald heim. Hier ist nicht der richtige Ort für euch, Hochwürden.
Was hat er gesagt?
Oh. Wo er recht hat, da hat er recht, dieser George River. Ihr solltet bald abreisen, Hochwürden, bevor es wieder zu spät ist. Meine Männer haben die Straße freigeräumt.
Captain Hancock, das ist eine gute Nachricht. Gerade nach diesem Morgen.
Hab schon gehört. Der arme John.
Die Situation ist grausam dort. Die Tiere wohnen mit den Menschen unter einem Dach. Der Gestank ist unerträglich. Sie leben buchstäblich im Kot.
Und das erhält sie auch am Leben, Hochwürden. Denn sie hätten im Winter nichts zum Heizen. So wärmen die Schweine die Hütten.
Das ist aber doch unzumutbar.
Sagt die Bibel nicht, selig sind die Armen. Denn ihrer wird sein das Himmelreich.
Niemals lässt sich dieses Elend durch die Bibel rechtfertigen, Captain Hancock. Niemals. Außerdem heißt es, die Armen im Geiste.
Nun, ihr seid der Mann der Kirche. Aber das mit der Bibel, das hat der alte Lacey auch so gesagt. Wann reist ihr denn ab? Ich kann euch gerne begleiten.
Danke, aber das ist nicht nötig, dass ihr euch solche Mühe macht.
Keine Mühe, liegt auf dem Weg. Mit einem kleinen Umweg könnte ich euch sogar meine Mühle zeigen. Und das Herrenhaus.
Ich dachte, ihr seid Offizier, Captain Hancock.
War ich, junger Mann, war ich. Heute bin ich Mühlenbesitzer und ein Mann des Webstuhls. 50 Arbeiter an meinen Webstühlen. Feineres Tuch findet ihr im ganzen County nicht. Und die Steinbrüche. Schaut es euch an. Ich bestehe darauf.
Verlockendes Angebot, Sir, wirklich. Aber ich habe zunächst hier noch einiges zu erledigen.
Na, jeder nach seiner Nase. An eurer Stelle würde ich mir diesmal allerdings nicht so viel Zeit lassen, wenn ihr es denn vor der Sperrstunde noch bis Exford schaffen wollt. Die Sheriffs in der Gegend
kennen kein Pardon. Ja, ich weiß.
So, ihr wisst.
Hochwürden, ihr seid schon zurück? Dann ist...
Ja, aber ich kam gerade noch rechtzeitig.
Na dann, euch einen guten Tag noch. Und danke für eure Gastfreundschaft, Agnes.
Gern geschehen, Captain.
Der Mann scheint ja ziemlich in Eile zu sein.
John Hancock wurde in Eile geboren, er lebt in Eile und er wird auch in Eile sterben. Rose, was stehst du hier herum und hältst Maul auf den Pfeil? Hol das Geschirr aus der Kirchenscheune und wasch es ab. Hochwürden, ihr werdet jetzt sicher euer Frühstück wollen, nicht wahr?
Ja, ich kann einen gewissen Hunger nicht verhehlen.
Und Dann habe ich noch eine Überraschung für euch.
Als ob es an diesem Tag nicht schon genug Überraschungen gab.
Wartet's ab.
Nein.
Doch.
Wo habt ihr die gefunden?
Nicht ich, Rose. Sie waren im Stall versteckt. Rose hat wohl den alten Pfarrer beobachtet, wie er sie dort verborgen hat.
Im Stall? Das ist merkwürdig.
Naja, in den letzten Wochen hat der Pfarrer öfter etwas von Strauchdieben und Halunken gemurmelt, die sich hier in der Gegend herumtreiben würden und die er auf seinen Wanderungen durch das Tal gesehen haben will. Und in der Tat, auch ich habe mehrfach einen Mann beobachtet, den ich nicht kannte und der sich in der Nähe hier der Kirche und des Pfarrhauses herumgedrückt hat.
Der Krakela vom Trauergottesdienst?
Nein, der war das nicht. Da bin ich mir sicher.
Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben, Mrs. Budd?
Nicht wirklich. Er trug so einen langen, alten Mantel, aber den tragen hier sehr viele Menschen. Ich glaube, er zog das linke Bein etwas nach, doch genau weiß ich das auch nicht zu sagen. Aber Pfarrer Lacey war immerhin so beunruhigt, dass er alle Schlösser hat austauschen lassen.
Ich habe mich schon gewundert, warum überall die neuen Schlösser hängen.
Ja, das war auch erst vor wenigen Wochen.
Aber er hat euch gegenüber nichts Konkretes erwähnt? Ich meine, ob und wovor er Angst hat?
Nein.
Habt ihr diese Bücher hier schon einmal gesehen?
Ja, in der Sakristei. Der Pfarrer sagte, sie seien sehr wertvoll. Und sind sie das?
Sie scheinen sehr alt zu sein. Die Ledereinbände sind schon ganz brüchig. Die Eintragungen hier alle noch lange vor der Apokalypse. Meine Güte, wie alt sind diese Bücher denn? Schaut einmal hier.
Ich kann noch nicht richtig lesen, Hochwürden.
Das ist Latein, so wie es ganz früher vor unendlich langer Zeit im Gebrauch war. Unser Latein von heute, also das, was wir in der Kirche zuweilen sprechen, unterscheidet sich davon.
Und was steht da?
Eintragung, Taufregister, Sterberegister, Eheschließung. Besondere Anlässe wie goldene Hochzeiten oder Schenkungen oder dergleichen. Es ist eine Chronik der Pfarrei Ericott St. George.
Aber warum ist die so wertvoll und interessant?
Mrs. Budd, ich muss euch noch einmal fragen und ihr müsst mir die Wahrheit sagen, in eurem eigenen Interesse. Was hat euch der Pfarrer erzählt über seine Forschung? Was hat er gesagt?
Ich kann mich nicht so genau erinnern.
Mrs. Budd, es ist überaus wichtig, dass ihr euch erinnert, genau erinnert.
Warum?
Ich muss genau wissen, was der alte Pfarrer schon alles in Erfahrung gebracht hat und mit wem er vielleicht in Kontakt stand. Denn wenn ich alles, was ich hier gehört und gesehen habe, zusammensetze, wenn ich mich an die Wunden in seinem Gesicht erinnere, an den Auftritt des Unbekannten in der Kirche, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob da nicht doch etwas dran ist und der Pfarrer eben tatsächlich keinen Unfall gehabt hat.
Himmel.
Und dann kann es des Weiteren sein, dass ihr und Rose hier auch in Gefahr seid.
In Gefahr?
So oder so ist eure Lage jetzt kompliziert. Denn sollte euch keine Gefahr von denen drohen, die hinter den Büchern her waren, so werden als nächstes die Vertreter des Gesetzes hier unangenehme Fragen stellen und wir wollen hoffen, dass sie es bei simplen Fragen belassen.
Ihr meint...
Versteht ihr nun, in welcher Situation ihr euch befindet und mit euch das ganze Dorf?
Oh Gott.
Also, sagt es mir nun.
Kann ich euch denn trauen? Nachher werdet ihr dem Bischof etwas erzählen, denn warum solltet gerade ihr uns helfen?
Ihr müsst mir einfach trauen, weil euch gar nichts anderes übrig bleibt. Und was mich angeht, macht euch keine Sorgen. Ich bin zwar jung, aber ich weiß, was ich tue. Und ich tue das, weil ich schon zu viel gesehen habe.
Gut. Also, der Pfarrer hat mehrfach, einmal auch in der Kirche, in einer Predigt gesagt, dass das Elend nicht Gottes Wille sei. Es sei auch keine Strafe für die Gottlosigkeit der Menschen vor der Apokalypse. Zwar habe das Elend mit der Apokalypse begonnen, aber wenn man die richtigen Lehren aus ihr gezogen hätte, dann würden wir nicht in so einem Elend leben.
Ihr wisst, dass solche Gedanken Ketzerei sind.
Wusste ich doch, dass ich euch nicht trauen kann.
Nein, nein, Mrs. Budd, das meine ich nicht. Ihr dürft nur vor niemanden, hört ihr? Vor niemanden dergleichen sagen oder wiederholen. Was noch?
Kurz danach kam dieser seltsame Mann in unser Dorf, von dem einige hier sagen, er sei ein verkleideter Priester gewesen, ein Spion. Er blieb einige Tage und sprach wohl auch mit dem Pfarrer.
Wie lange ist das her?
Ein Jahr vielleicht.
Gut, fällt euch noch etwas ein?
Ja, Hochwürden. Er sagte erst kürzlich, in diesen alten Büchern liege der Schlüssel. Deswegen seien sie so wertvoll. Man müsse nur alles richtig lesen und erkennen und man müsse zum Beispiel die Jahre vor der Apokalypse mit heute vergleichen.
Dann sollten wir genau das jetzt tun. Vielleicht finden wir ja, was er meinte.
Und... Ihr Frühstück, Hochwürden?
Später, das hat Zeit. Hier. Nehmen wir mal diese Jahre. 1957 und 1958.
1900?
Das ist die Zeitrechnung vor der Apokalypse. Ja, natürlich. Interessant, sehr interessant. Tja, das ist wirklich bemerkenswert.
Ja, was ist denn? Könnt ihr das nicht sagen?
Moment, Moment. Erst doch der Vergleich. Hier, die letzten Jahre. Das ist sicher Pfarrer Lacys Schrift, oder? Schaut mal.
Ja, ja, das ist seine Schrift.
Er hat also die Bücher selbst geführt. Ja, das erklärt immer mehr. Er muss sich damit ausführlich beschäftigt haben.
Aber Sie waren immer in der Sakristei.
Seid ihr da ganz sicher?
Ja, ganz sicher. Aber...
Was aber?
Er hat sich oft in die Kirche zurückgezogen, um zu beten und mit Gott Zwiesprache zu halten, behauptete er zumindest.
Doch dann konnte er genauso gut in der Sakristei gewesen sein und die Bücher studiert haben oder sogar Besucher empfangen, ohne dass ihr es gemerkt hättet, nicht wahr?
Ihr sagt es, Hochwürden. Und besonders oft war er in den Stunden zwischen dem ersten und zweiten Schlaf dort.
Hier, schaut euch das an. Er hat es sowohl in dem alten wie in dem neuen Buch markiert. In den Jahren 1957 und 1958 gab es 8 Geburten. 6 Hochzeiten, 3 silberne, 4 goldene Hochzeiten und genau 3 Todesfälle. Die Verstorbenen waren 78, 69 und 84 Jahre alt. Und einer von ihnen war wohl das Opfer eines Unfalls.
Und was heißt das?
Ich gehe nicht davon aus, dass damals weniger Menschen als heute in Attica St. George gelebt haben. Eher umgekehrt, also weitaus mehr. Trotzdem hat Pfarrer Lacy allein für das vorletzte Jahr 16 Geburten verzeichnet. Davon aber 12 Totgeburten. Keine silberne, keine goldene Hochzeit und nur eine normale.
Das muss Peter Schäffer gewesen sein, mit seiner Susan.
Richtig, steht hier. Ja, und es gab alleine 22 Todesfälle. Und alle waren zwischen 30 und 50 Jahre alt.
Das war das Jahr nach dem Fieber. Da war es auch noch schlimm.
Seht ihr? Aber vor der Apokalypse, da wurden die Menschen über 80 Jahre alt. Und es gab kein Fieber, keine Totgeburten. Das hat er herausgefunden. Und darüber hat er nachgedacht und seine Schlüsse gezogen.
Soll das heißen, in der Zeit vor der Apokalypse ging es den Menschen hier besser? Sie und Ihre Brüder behaupten doch immer das Gegenteil.
Das ist nicht so einfach. Den Seelen der Menschen ging es in der Zeit der Gottlosigkeit sicher nicht besser. Und ihr wisst doch, dass unser Heil nicht auf Erden, sondern in der Ewigkeit liegt.
Warum hat der Pfarrer dann aber so etwas gesagt und diese Sachen studiert?
Ja. Das wüsste ich auch gerne. Mrs. Budd, seid ihr einverstanden damit, wenn ich doch noch ein wenig bleibe?
Ich weiß nicht recht.
Wie?
Bitte versteht mich nicht falsch, Hochwürden, aber seit ihr hier seid, ist so viel Unordnung in dieses Haus gekommen. Und ihr wollt ja auch gar nicht der neue Pfarrer werden und euch der armen Rose und meiner annehmen.
Gewiss, das verstehe ich, Mrs. Budd. Aber es wären wirklich nur einige wenige Tage. Bis zum nächsten Sonntag vielleicht. Da könnte ich auch die Messe lesen und die Kommunion spenden. Das könnt ihr der Gemeinde eigentlich nicht vorenthalten, oder?
Ja, gewiss, das stimmt. Hochwürden, aber ich bitte euch wirklich sehr herzlich, uns mit weiterer Unordnung zu verschonen. Achtet unsere Trauer. Diese Geschichten um Pfarrer Lacy machen mich sehr betroffen. Die regen mich auf.
Das verspreche ich euch, Mrs. Budd. Soweit es möglich ist. Schafft gleich die Bücher in das Arbeitszimmer. Ich will sie mir nachher weiter anschauen.
Gut. Ich rufe Rose.
Sie soll mir bitte eine der Tauben aus dem Stall mitbringen. Denn ich will schnell einen Brief an meinen Bischof senden.
Was?
Habt keine Sorge. Eine reine Formalität. Ich will ihm nur mitteilen, dass ich länger bleibe. Und jetzt will ich doch gleich was essen.
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Das sagt der da harte Schafe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist. Und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge war, euch getötet worden ist, da wo der Satan wohnt.
Attica St. George, 10. April 1468. Euer Exzellenz, hochehrwürdigster Bischof, im Namen Gottes, ich habe den mir anvertrauten Auftrag ausgeführt und gestern die Beisetzung von Pfarrer Thomas Lacy vollzogen. Unglückliche Wetterumstände hinderten mich jedoch an einer sofortigen Heimkehr. Außerdem sind hier seelsorgerische Pflichten zu verrichten und die Gemeinde fragt nach christlichem Beistand. Und deshalb gedenke ich,
am Sonntag die Heilige Messe zu lesen und die Kommunion zu spenden und erst danach zurückzukehren. Ich vertraue darauf, dass dieses Vorgehen Eurer Exzellenz Zustimmung findet. Ich verbleibe...
Ja, kannst du dir sparen. Was hältst du davon?
Schwierig.
Schwierig? Na, das ist ja wohl das Mindeste. Schwierig. Dass ich nicht lache, was ist, wenn er sie gefunden hat?
Das meine ich ja.
Warum bleibt er sonst da? Adequate St. George, nicht auszudenken. Es ist wirklich das gottverlassenste, dreckigste, schmutzigste und elendste Nest in der ganzen Diözese.
Aber warum hast du denn ausgerechnet dort?
Himmel! Deswegen war es ja als Versteck so gut geeignet. Was, wenn er die Sammlung von Lacey entdeckt und in den Büchern gelesen hat? Wenn er sich nicht mehr selbst diszipliniert, wenn er seine Freiheit allzu frei auslegt, wenn er womöglich darüber mit anderen spricht?
Na, dann schnappen wir sie uns.
Da draußen gibt es mächtige Kräfte, an die auch ich nicht so einfach rankomme. Diesen Captain Hancock zum Beispiel.
Warum haben wir den eigentlich nicht längst beseitigt?
Clifford, die ganze Tuchindustrie von Wessex County ging dann den Bach runter. Der einzig wirklich profitable Wirtschaftszweig in dieser Gegend. Cumberland würde frohlocken und sich die Hände reiben.
Stimmt. Aber was wollen wir jetzt tun?
Ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten und können nur beten, dass er die Sammlung und die Bücher nicht entdeckt und wenn, dann unangetastet gelassen hat. Wenn man bedenkt, was Lacey alles besessen hat.
Ja, es heißt, er hätte sogar ein sogenanntes iPhone.
Ja, sagte jedenfalls unser Mann.
Ich habe noch nie eines in echt gesehen.
Nein? Das kann doch nicht wahr sein, Clifford.
Doch.
Dann muss ich dich mal in den Preziosenschrein der Schatzkammer mitnehmen. Da habe ich mehrere.
Sie wurden in der alten Zeit zur Kommunikation genutzt. Unvorstellbar.
Ja. Übrigens, feine Sache das mit den Tauben. Cumberland war ganz blass vor Neid, als ich davon bei der letzten Synode berichtete.
Ja, früher hätten wir ewig und drei Tage auf solche Nachrichten gewartet. Heute haben wir sie ja fast in dem Moment, wo sie geschrieben werden.
Na, Clifford. Wir wollen nicht übertreiben.
Gut, aber doch sehr, sehr zeitnah.
Dieses Buch ist unglaublich schwer, Hochwürden.
Ich kann es später holen, aber mehr als eins schaffe ich auch nicht, Mrs. Butt.
Nein, lasst nur, ich bin es gewohnt, schwer zu tragen. Ich meinte nur, ich wusste nicht, dass Bücher so schwer sein können.
Ja, diese sind wirklich ungewöhnlich schwer. Deswegen mag ich auch eigentlich nicht glauben, dass Pfarrer Lacey wirklich Angst gehabt hat, man könne sie stehlen. Überlegt mal. Wer sollte sie einfach des Nachts heimlich wegtragen? Das hätte ein wahrer Riese mit entsprechenden Kräften sein müssen.
Da habt ihr recht, Hochwürden. Jetzt, wo ihr es sagt.
Nein, Mrs. Butt. Ich glaube, es ist was ganz anderes gewesen. Aber was?
Wer sollte sowas tun wollen?
Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht jemand, der nicht wollte, dass man entdeckt, was hier drin steht.
Habt ihr noch was gefunden?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin auf eine bemerkenswerte Eintragung gestoßen. Hat der Pfarrer euch gegenüber jemals von einer Familie oder einer Professorin Morgenstern gesprochen?
Nein, niemals.
Sicher?
Ganz sicher. Warum fragt ihr?
Ah, nichts. Ich meinte nur, mich an den Namen aus anderen Zusammenhängen zu erinnern und fand hier in dem Kirchenbuch aus den Zeiten der Apokalypse einen Eintrag. Hier, da steht unter der Rubrik Eheschließung Mr. Anwar Singh, Programmierer, Clerkenwell, London. Und Julia Morgenstern, die Siegnerin.
Was sind das denn für Berufe?
Das kann ich auch nicht genau sagen. Es hat etwas mit den Maschinen zu tun, mit denen die Menschen früher gearbeitet haben. Wisst ihr, diese flachen Kästen, die man aufklappen konnte und die so glänzende, spiegelnde Oberflächen hatten. Kennt ihr nicht?
Nein.
Man hat einige davon gefunden, besonders in den Ruinen rund um die Hauptstadt. Viele tragen das Symbol des Antichrist.
Angebissenen Apfel?
Genau. Woher wisst ihr das?
Der Pfarrer hat es mal erwähnt.
Mrs. Butt, ich muss mich sehr wundern. Ihr solltet mir doch alles sagen.
Ich dachte, das wäre nicht weiter wichtig.
Alles ist wichtig. Der Herkunftsort dieser Miss Morgenstern wird mit Durston Court Lodge angegeben.
Nein. Durston Court?
Ja, genau. Durston Court. Aber ich wollte ja heute Nachmittag Lady Sarah sowieso einen Besuch abstatten. Vielleicht erfahre ich ja da mehr.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 4 mit Christopher Fairfax, Max Mauf, Agnes Butt, Steffi Kühnert, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, John Hancock, Martin Brambach, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke und vielen anderen. Und mit der Expertin, Prof. Dr. Ina Dankwar, Leiterin der Arbeitsgruppe Klimawandel, Ernährung und Gesundheit am Heidelberger Institut für Global Health, Universitätsklinikum Heidelberg. Besetzung: Leon Hase. Wortaufnahme: Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: Mike Weiszack. Regieassistenz: Susanne Schütz. Regie: Leonhard Koppelmann.
Wenn man es zuspitzen müsste, dann würde ich sagen, dass es so wie schon in den vergangenen Jahrtausenden des Menschzeitalters wahrscheinlich um natürliche Ressourcen und die Lebensräume auf unserem Planeten gehen wird, die entscheidend dafür sein werden, ob und wie unsere Zivilisation weiter existieren wird. Wir sehen ja beispielsweise jetzt schon bestimmte Gebiete, die unbewohnbar werden, zum Beispiel durch den Anstieg des Meeresspiegels oder durch ausbleibende Regenfälle, dass im Prinzip gar nichts mehr angebaut werden kann in bestimmten Regionen unseres Planeten. Da stellt sich halt die Frage, wo und vor allen Dingen wie wollen dann diese Menschen in Zukunft leben, die bislang in diesen Regionen eigentlich ihre Heimat hatten. Auch gehört für mich dazu, dass Millionen Menschen jeden Tag Hunger leiden und das ist schon lange ein globales Verteilungsproblem. Und in Zukunft werden bestimmte Wetterextreme oder Wetterschwankungen, also bei Regenfall und Temperatur, weiter für erhebliche Ernteeinbußen sorgen. Und mittlerweile weiß man auch, dass steigende Treibhausgasemissionen, die in der Atmosphäre existieren, lebenswichtige Nährstoffe in unserem Getreide und unserem Gemüse ausdünnen werden. Auch Wasser wird immer mehr zu einer knappen, wichtigen Ressource werden, sodass am Ende der Zugang zu Lebensraum und Nahrung über das Wohl oder Übel unserer Zivilisation entscheiden wird. Der Zusammenbruch der Stromversorgung wäre natürlich eine Katastrophe, vor allen Dingen in unseren Breitengraden, weil wir so stark darauf angewiesen sind. In den Teilen unserer Welt, wo es im Moment sowieso eine schlechte, konstante Energieversorgung gibt, werden die Menschen sicherlich leichter in der Lage sein, sich darauf einzustellen. Für das Gesundheitssystem würde das bedeuten, dass natürlich sowas wie Intensivmedizin vollkommen undenkbar wäre, wenn es da nicht andere alternative Quellen gibt, die erschlossen werden können, um Stromversorgung wieder zu ermöglichen. Also wir verstehen ja jetzt schon sehr gut, welche Auswirkungen der Klimawandel, steigende Treibhausgasemissionen und dergleichen haben auf unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft, unsere Nahrungssysteme. Was wir bislang zu wenig tun und worauf wir uns mehr konzentrieren müssen in Zukunft, ist die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an die schon bestehenden Auswirkungen, weil wir wahrscheinlich mit der Eindämmung gar nicht schnell genug hinterherkommen werden. Das kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen angehen. Im Prinzip fängt es bei jedem persönlich an, schon im Kopf. Also wenn wir uns alle als Teil des Planeten begreifen und sozusagen die Erde als unser Wohnzimmer betrachten, dann würde es jedem Einzelnen wahrscheinlich auch leichter fallen, klimafreundlicher zu leben. Niemand würde ja seinen eigenen Unrat im Wohnzimmer abladen. Also die Frage ist, wie schaffen wir es, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, wenn auch unsere Felder, Weiden, Gewässer noch für nachfolgende Generationen da sein sollen, um sie ernähren zu können. Zusätzlich brauchen wir natürlich weiterhin technische Innovationen, aber eben auch einen politischen Rahmen, der uns einen Schubser in die richtige Richtung geben wird, zum Beispiel bei der Entscheidung im Supermarkt oder aber auch bei der Entscheidung für die Verkehrsmittel, die nicht zur Arbeit ziehen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sich eingestanden wird, dass wir diesem Problem gegenüberstehen und dass man es nicht verschieben kann, es zu lösen. Und wenn man sich dessen klar wird, jeder Einzelne, dass dann bei jeder Entscheidung der Schutz des Klimas oder die Rettung des Klimas immer ein Aspekt sein soll, der mitbedacht wird. Bei jeder politischen Entscheidung, bei jeder Konsumentenentscheidung, bei jeder wirtschaftlichen Entscheidung sollte man im Prinzip immer hinterfragen, welche Auswirkungen hätte das auf unser Klima und gibt es eine Alternative, mit der wir Besseres tun können. Mein Name ist Professor Dr. Ina Dankwar. Ich leite die Arbeitsgruppe Klimawandel, Ernährung und Gesundheit am Heidelberger Institut für Global Health am Universitätsklinikum Heidelberg.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.